Ich kann sagen, dass dieses Beispiel der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß bei mir ganz viel ausgelöst hat und damit auch ganz viel verändert hat. Das war insbesondere der Umgang mit anderen Meinungen. Dass man feststellen muss, das, was du bisher für richtig gehalten hast, ist nicht das Nonplusultra, ist nicht alles. Im Gegenteil, vieles davon muss so in Frage gestellt werden, dass man also ziemlich an den Grundlagen anfängt mit der Infragestellung. Und das, wenn man diesen Text liest, ist das sozusagen ununterbrochener Fall.
Ich muss Ihnen sagen, diese drei Bände stehen seit Jahrzehnten in meiner Bibliothek. Ich bin bisher nie rangegangen, sondern erst als ich hier gebeten wurde, ob ich bereit wäre, mitzuarbeiten an diesem Mammutding. Ja, ich konnte es mir eigentlich in der Realität nicht vorstellen, was hier passiert, aber ich hatte drei Beiträge zur Auswahl und habe mich für einen entschieden. Und dazu kommt man natürlich, man ist nicht mehr 50, ne? Das ist einfach eine Konditionsfrage auf Dauer. Ja, aber es war für mich also diese Begegnung unwahrscheinlich interessant. Und die Schwierigkeit ist bei Peter Weiß, er springt ja hin und her. Also einmal in der eigenen Reflexionen, dann plötzlich beschreibt er Geschehnisse aus seiner unwahrscheinlichen Realität und erinnert sich dann wieder an frühere. Ja, und dem versuchte ich mich zu nähern. Und es hat Spaß gemacht.
War natürlich der Titel, die Ästhetik des Widerstands, das fand ich sehr interessant. Und das war vielleicht irgendwann 95, 96. Und ich weiß, dass es mir auch gar nicht so leicht gefallen ist, dieses dicke Buch zu lesen. Dass das eins von den wenigen Büchern war, wo ich wirklich lesen wollte und mich dafür immer so für ein Stündchen in einen Café gesetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich da anders konzentrieren und dass das Buch auch nicht so funktioniert wie andere Bücher, wo man kuschelig von der Bettdecke aus so lesen kann.
Also die DDR-Ausgabe, die erschien nicht wie bei Suhrkamp peu à peu, sondern die erschien dann 1983 gleich drei Bände. Und das war eine Auflage, die der Henschel Verlag in Berlin besorgt hatte. Und ich hatte das Glück, sie zu kaufen. Glück insofern, weil die Auflage betrug in der DDR nur 40.000. Und ich habe sie hier in meinem Schaufenster einer Buchhandlung gesehen und einfach gefragt, ob die noch verkäuflich ist. Ich war ganz ungläubig, aber die sagten mir, ja, das ist die einzige Ausgabe in drei Bänden, die haben wir gekriegt zum freien Verkauf. War eigentlich, sagte mir die Buchhändlerin, eine für die DDR-Bibliotheken Ausgabe, deswegen limitiert.
Das war ziemlich genau 89, also zu Zeiten der Wende. Obwohl wir die DDR immer als revisionistisch bezeichnet hatten, aber doch ziemlich viel weggebrochen ist. Da habe ich über die Auseinandersetzung an der Ästhetik des Widerstands doch ziemlich viel Wichtiges erfahren, was ich vorher so in diesen ML-Zusammenhängen, in denen ich vorher gesteckt war, überhaupt nicht mitbekommen habe.
Ich habe auch mal Kunst tatsächlich studiert, aber ich bin bestimmt auch irgendwie aus einem politischen Umfeld gekommen. Ich meine, das Interessante an dem Buch ist ja natürlich auch, dass es nicht so eine Meinung vorgibt. Das Buch ist ja auch mit Interviews gemacht worden und eine Forschung oder auf irgendeine Art. Klar geht es dem Autor um was Spezielles was er darstellen will. Aber ansonsten sind viele Sachen offen. Er ist nicht platt, dass er bestimmte Inhalte ausblendet, weil sie vielleicht auch die Geschichte von politischen Aktivisten bekleckern könnte, sondern das stellt er auch gut dar.
Lass noch mal rekapitulieren, was ich da vorgelesen habe. Da ist die Behauptung, dass der eine, der Copy, einen absolut geraden Weg, eine Selbstverständlichkeit an die Seite der Kommunisten und des antifaschistischen Widerstands hat, weil er aus einem Arbeiterhaushalt kommt. Das ist eine lächerliche Position. Da fällt sogar das Wort, dass ihm das in die Wiege gelegt sei. Da wird von der Klassenlage auf die Klarheit des Bewusstseins und so etwas geschlossen. Das ist unangemessen und falsch. Dann wird gesagt, die anderen, die kommen eher aus bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Verhältnissen, deren wissenschaftliche Erkenntnis oder deren künstlerische Erkenntnis, deren Intellektualität führt sie an die Seite derer, die gegen die Tyrannei oder gegen den Nationalsozialismus kämpfen. Es wird also ein klein bisschen referiert, was dann später sozusagen Sartres Begriff der Freiheit gewesen ist, der Existenzialismus. Der Wahl, die man hat. Das mit der Wahl ist weit übertrieben. Wie wir wissen, die Wahl erlischt, wenn man gefoltert wird. Man kann nicht die Wahl, ob das schmerzt. Hat man nicht, sondern dann ist man am Ende. Aber diese Wahl, auf die da angesprochen wird, die macht der Peter Weiß ja sozusagen, wenn dir die Klassenlage das nicht ohnehin in die Wiege legt, dann kannst du trotzdem an die Seite kommen. Und das hat eine Portion Richtigkeit, sagen wir es mal bei aller Einschränkung, so insofern als ich kann mir ja auch nichts anderes denken, als dass das Bündnis von Systemfeindschaft oder Systemkritik, der ich mich zugehörig fühle, mit dem radikalen Humanismus. Ich kann mir ja nichts anderes denken. Ich muss ja nur sagen, wenn du das ernst nimmst und du bist bei Pro-Asyl oder wenn du es ernst nimmst, du bist bei kein Mensch ist illegal oder so etwas, lass dich nicht einschüchtern von dem Vorwurf, du seist moralisierend, sondern nick und sag, ja, es mag sein, mir fällt nichts Besseres ein. Dein Gequatsche, wie wir jetzt an Hegemonie herankommen, ist sowieso nur Blendwerk, ist töricht, ist Blödsinn. Ich mache es. Und wenn Peter Weiß dafür Partei ergreift, dann ist es ja richtig. Und ich glaube, das hat heute auch eine Bedeutung.
Und dann ist es natürlich auch nochmal so, dass er sich sehr stark mit der Rolle der Partei auseinandersetzt. Geht ja auch um die Fragen der Revolution raus aus dieser Gesellschaft, weil ist eigentlich keine Entwicklung mehr möglich. Es muss etwas Neues geben, es hat auch etwas Neues gegeben, nämlich mit der Oktoberrevolution. Aber dieser erste Versuch ist ja auch nicht als endgültig, hat sich auch nicht als endgültig erwiesen. Und ist auch in vielen Fragen noch bedarf doch der Diskussion, der Aufarbeitung. Und dazu leistet das Buch sehr, sehr viel.
Wieso kann also Widerstand vielleicht ästhetisch schön sein? Meistens, und wir erleben es ja in unmittelbarer Gegenwart, wie also Widerstand wirklich Drangsalierungen zur Folge haben können. Ne?
Wir wissen ja schlicht und einfach, dass ja die Willkommenskultur vorbei ist und die Festung wieder aufgebaut wird und dass Frau Merkel mit einem etwas weiteren Bogen das gelungen ist. Und jeder, der sich fragt, was er heute tun will, hat die Spielräume, die es vor gut einem Jahr zu geben schien, nicht mehr. Insofern geht es partiell immer um Sachen, die Peter Weiß thematisiert. Wollen wir die Passfälscher hoch in Ehren halten? Wollen wir etwas machen gegen Abschiebungen? Sagen wir auf den Westbalkan, um etwas zu nehmen, was in jedem Bundesland, wie wir wissen, geschieht. Irgendwie auch subversiv unterlaufen. Dann gehen wir nicht die Gefahren ein der Menschen, die, über die ich eben gelesen habe oder die Peter Weiß schildert, aber dann sagen wir das auch unter Bedingungen der Demokratie-Subversion manchmal sehr angemessen sein kann. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, wir müssen uns alle darauf stürzen, sondern ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass in der konkreten Situation geht es manchmal mehr als um symbolisches Demonstrieren, sondern kann um existenzielle Fragen gehen.
Also der Antrieb kommt ja ursprünglich schon daher, dass man die bestehenden Zustände umstürzen will, verändern will, erstmal so. Und dann kommt man dahin, dass zu der Erkenntnis, dass man sagt, das geht nicht durch irgendeine Reformchen und so weiter, sondern dass das schon mittels eines Umsturzes passieren muss. Und wenn man dann feststellt, ja gut, wir sind zwar hier unterlegen oder hier vor lauter Widersprüchen ganz zerfleddert, also diese ganze Bewegung, dann kommt aber auf der anderen Seite auch immer wieder sowas raus. Ja, das hat zum Beispiel der Peter Weiß da ziemlich gut zum Ausdruck gebracht, dass diese Grundkoordinaten, die bleiben bestehen. Und also die Grundfragestellung oder die Grundwidersprüche, die bleiben bestehen und die sind auch immer wieder die Antriebskraft, dass du raus willst, dass du sagst, es kann so nicht weitergehen. Und ich brauche nur unsere Zustände heute anzugucken, ob das die Problematik mit den Flüchtlingen ist, ob das die Fürchterlichkeit des Faschismus, des aufkommenden Faschismus oder was die Rechtspopulismus nennen, ist. Da gibt es so viele, so eklatante Sachen, die ihrerseits nach einem Umbruch, nach einer Veränderung schreien.
Es kann sein, dass wir etwas erleben, was dem, sagen wir, der Türkei von heute gleicht. Dass, wenn wir uns nochmal den Enthusiasmus der Gezi-Park-Leute und unseres Enthusiasmus, sie für das mutmaßlich zukünftig Wirkmächtige zu betrachten, vergegenwärtigen und wie einsam die jetzt sind in diesem Strudel von Tyrannei und Nationalismus und Fahnenschwenkerei und selbst keinen Raum haben und selbst nicht auf die Straße gehen können und selbst bei jedem Theaterstück, was man macht, darüber nachdenken, wie viel Repression man wohl erleiden wird. So etwas ist denkbar und gleichzeitig sehen wir eben, dass viele Linke sich anpassen, um Arrangement damit zu finden. Wir wissen nicht, wie viele Linke im zweiten Wahlgang Front National wählen werden in Frankreich. Und deswegen möchte ich überhaupt nicht sagen, uns erwartet irgendetwas, was der Todesgefahr der Leute, die, von denen ich da eben vorgelesen habe, ähnelt. Aber sich zu vergegenwärtigen, dass in Deutschland eigentlich alles parat steht und wir in unserer Fantasie nur so etwas relativ Geringfügiges addieren müssen, wie ein, sagen wir, Einbruch des Exportgeschäfts um 30%. Ein bisschen wirkliche Krise, sagen wir mal 20%, so doll wie die Weltwirtschaftskrise um 1930 herum. Dann haben wir kein Bild davon, wer durchdreht und wer dieses Durchdrehen anführt.
Was ich bedauere ist und wirklich ja, meine Ängste dabei habe, ist, wir haben während der Schöpfung eine Eigenschaft zusätzlich bekommen, die es im Tierreich kaum gibt, das ist der Neid. Der Neid auf das Stück Brot des anderen. Und das ist wirklich unser Hindernis. Wenn ich also seit 25 Jahren erlebe, wir versuchten selbst, ich habe hier im Hause viele Jugendweihen begleitet und wir predigten wirklich humanistisches Gedankengut. Ja? Und dann erlebte ich 89 die Jagd nach Bananen.
Dieses Gefühl, dass man sagt, komm, wir stellen uns jetzt einen Kapitalismus ohne Krisen vor. Meinetwegen auch ohne Krieg. Meinetwegen auch ohne Zerstörung der Umwelt. Und jetzt fahren wir das Stück Autobahn Hamburg-Berlin oder Hamburg-Bremen. Und du kannst sehen, dass alles falsch ist. An der Art, wie die Leute Auto fahren. Oder du kannst es nicht. Also, wenn du das nicht sehen kannst, wie die Konkurrenz diese Gesellschaft strukturiert und wie das größere Auto das kleinere wegdrängen darf und was die Lichthupe ist und dass hier niemand auf seine Kosten kommt und alle sagen, das ist die Freiheit, hier mit dem Auto rumzugurken, dann kann ich dich ganz schwer erreichen. Also dann können wir nicht zusammen, um jetzt eine furchtbare Übersprungshandlung zu machen, dann können wir nicht zusammen Beckett gucken.
Sind ja immer eigentlich die Fragen auch des menschheitlichen Fortschritts und was das und was das für Opfer kostet auf diesem Wege und trotzdem Mut und immer wieder sozusagen nicht die Hoffnung, die bleibt, ohne dass man sagen kann, man könnte jetzt die Flinte ins Korn schmeißen oder sowas, also einfach nicht zu resignieren.
Ja, man muss weitermachen.
Und ja, Widerstand kann etwas Schönes sein.